Ich darf heute Abend eine Prophetie sagen. Eine Prophetie, wovon ich meine, dass sie sicher auskommt. Sie alle werden sterben. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir, ganz genau. Ich zähle auch dazu. Aber ich sage das auch bewusst so, weil häufig haben wir so den Eindruck, alle anderen werden sterben, nur wir nicht. Und so leben wir durchs Leben, wie wenn es nie geschehen würde. Nun, schon Mose hat gelehrt, gedenket, dass ihr sterben müsst. Dadurch werdet ihr weise. Nun wollen wir heute Abend zwei, man könnte sagen, Vorstellungen von dem, was eventuell nach dem Tod kommt, ansprechen. Reinkarnation oder Auferstehung. Natürlich gibt es noch viel mehr Ansätze. Aber wir beschränken uns zunächst mal auf diese beiden. Und auch aus diesem Hintergrund, dass wir, das heißt meine Frau Elke und ich, dass wir, ich war Buddhist, Elke war Esoterikerin, an Reinkarnation geglaubt haben. Wir haben mitten da drin gelebt und für uns war das damals sehr real. Also war das für uns relativ deutlich, dass damals, als ich Buddhist war, Elke war Esoterikerin, es Reinkarnation geben würde. Wurde damals mit Tibetern auch konfrontiert, die das ganz konkret lebten. Bei unserer gemeinsamen Reise nach Indien wollte ich natürlich, ich war dann schon eine Weile Buddhist, mein Guru, mein Lehrmeister besuchen. Und als wir dort ankamen in Nordindien, an dem Ort, wo auch der Dalai Lama heute noch wohnt, wo auch mein Lehrmeister, er war wohl ein Lehrmeister sogar des Dalai Lama gewesen, dann kam mir mein Lehrmeister in dieser Gestalt entgegen. Ein kleiner Bursche, gerade 4 Jahre alt. Das war mein Guru. Nun, es war schon etwas befremdlich für mich auch, dass der so klein war und ich wollte irgendwelche spirituelle Fragen mit ihm besprechen. Aber zum Glück war es auch so, dass der Alte noch da war. Sie hatten nämlich den Körper des Alten einbalsamiert und in einem Glaskasten in dem Raum des Hauses platziert. Und wir beide, Elke war dabei, sind hineingegangen. Das also ist dieser Leichnam. Nun galt, dass diese Kleine die Reinkarnation des Alten war. Als ich meinen Guru kennenlernte, war er über 80 Jahre und er war also in der Zwischenzeit gestorben. Und das war dann das Ergebnis. Nun, wir haben uns vor diesen Leichnam gesetzt und ich habe mich dann so still sitzend in Meditation, wie es Buddhisten häufig tun, erwartungsvoll dahingesetzt und dann auf einmal hörte ich eine laute Stimme in mir, die da sagte, gehe deinen eigenen Weg. Ich war ganz entsetzt. Für mich war der Guru wie ein geistlicher Vater. Und ich dachte, was meint ihr nun? Und habe dann darüber nachgedacht und festgestellt, vielleicht hast du zu sehr versucht, ein tibetischer Buddhist zu sein. Dabei bist du doch Holländer. Du musst auf deine Art und Weise den Buddhismus leben lernen. So war das für mich dann ein Ansatz, weiterzugehen, aber noch immer auf dem Weg des Buddhismus. Nun, gerade den tibetischen Buddhismus hat ausgeprägte Meinungen auch über den Tod. Da gibt es zum Beispiel, vielleicht ist das bekannt, das sogenannte tibetische Totenbuch. Hier drin stehen Visionen beschrieben, die Menschen oder auch Wesen sehen würden, nachdem sie sterben. Und es ist auch in Praxis, dass manche dann so vorgehen, dass sie bei ganz frisch verstorbenen Menschen daneben sitzen und dann noch flüstern, wie diese Visionen aussehen, weil sie könnten über diese Visionen eventuell erleuchtet werden oder auch wiederum reinkarniert werden. Nun, das sind komplizierte Visionen, aber es geht darum, dass da zum Teil auch grausame Wesenheiten sich zeigen, die dann auf einen zukommen, wo man dann vielleicht Angst dafür bekäme und so weiter. Nun, das sind Dinge, die dann den tibetischen Buddhismus lehrt. Ich habe damals dieses Buch auch gelesen. Hier habe ich gerade dieses Buch in der Hand. Es ist wie wenn ein Tod in meinen Augen zu sehen ist. An dieser Stelle. Es war wirklich so, dass ich mich damit befasste. Es war nicht leicht. Aber ich meinte, auf einen guten Weg zu sein. Auf jeden Fall hoffte ich, wenn er nicht ganz erleuchtet, denn da wollen ja Buddhisten hin, dann doch wohl in guter Art und Weise zu reinkarnieren. Vielleicht wiederum Mensch zu werden und dann eventuell wieder weiter als Buddhist zu praktizieren. So habe ich es damals geglaubt.
Ja, wie mein Mann schon sagte, ich war ja auch über 10 Jahre in der Esoterik und da glaubte ich natürlich auch an Reinkarnation. Ja, wie war ich darauf gekommen? Ich hatte schon immer mal sowas gehört, das sollte es geben, aber ich konnte mir da gar nichts drunter vorstellen. Dann jedoch las ich Bücher und zwar damals war dieses Buch ganz populär, Tanz im Licht von Shirley MacLaine. Und sie beschrieb in diesem Buch ganz viele vorherige Leben und so weiter, ihre eigenen Leben, die sie dann irgendwann durch irgendwelche Visionen erfahren hatte. Und das sprach mich total an. Jetzt inzwischen ist sie ja schon älter geworden, aber sie hat immer noch diesen Glauben. Ihr neuestes Buch, Der Jakobsweg, auch da schreibt sie, dass sie eben viele Leben hatte und auf diesem Weg, da begegnet sie praktisch Orte oder Menschen, die in diesem vorherigen Leben eine Rolle gespielt haben. Und dann habe ich mal in einem Artikel in einer Zeitung von ihr gelesen, da sagte sie, eine besondere Beziehung hätte sie zu ihrem Hund Terry. Was ist denn nun diese Beziehung? Er sei in einem früheren Leben der ägyptische Totengott Anubis und sie eine ägyptische Prinzessin gewesen. Und das verbindet sie heute, sagt sie, mit ihrem Hund. Ja, ich selber, wie gesagt, mir war das ein bisschen fremd und ich dachte, das gilt vielleicht für andere Menschen, aber ich weiß nichts von vorherigen Leben. Aber ich war zu der Zeit schon eben in der Esoterik, hatte schon in meiner Ausbildung sehr häufig Fantasiereisen gemacht und war schon gewöhnt, Bilder zu empfangen. Und ich war also offen dafür, Bilder zu bekommen. Eines Tages war ich dann im Urlaub, es war in Frankreich und wir besuchten eine Burg. Und dort war so ein Loch im Boden und da haben man früher die Gefangenen in den Kerker geworfen. Und ich sah das und ich habe einen totalen Schrecken bekommen und ich habe gedacht, hier bist du schon mal gewesen. Und vor meinem Auge fingen an, Bilder sich zu entwickeln. Ich habe solche Angst bekommen, ich bin rausgerannt, ich konnte nicht weiter in diesem Raum bleiben. Und während der ganzen Nacht hatte ich Albträume. Als ich dann zurück nach Hause kam, wusste ich gar nichts damit anzufangen. Und in meiner Ausbildung, da gab es auch einen Studienkollegen, der hatte schon Parapsychologie studiert. Und er sagte, ja, ist doch ganz eindeutig, das ist eine Vision aus dem früheren Leben gewesen. Da bist du wirklich schon mal gewesen. Ja, und weil das vor meinen Augen so real schien und auch in meinem Gefühl so real schien, habe ich gedacht, ja, das ist scheinbar so gewesen. Und er schien auch in meinen Augen Experte zu sein für diese Dinge. Und da dachte ich, das muss Fakt sein. Von dieser Zeit an glaubte ich, dass es dieses Thema Reinkarnation gäbe, nämlich dass Menschen immer wieder geboren würden und dass auch ich schon viele Leben hinter mir hätte.
Nun möchten wir erst ein paar Begriffsklärungen machen. Seelenwanderung oder Reinkarnation, zwei Benennungen, die in etwa das Gleiche andeuten, aber ich will es auch noch klarer machen. Hier geht es um Begriffe für religiöse Vorstellungen vom Übergang der Seele in Klammern, bei dem Wort Seelenwanderung, Reinkarnation ist nicht unbedingt notwendig, dass eine Seele vorhanden sein muss, ich werde das auch noch zeigen, von Übergang der Seele beim Tod in eine andere Daseinsform. Nun, das ist Reinkarnation, es geht also darum, dass man dann eine neue Geburt in einen anderen Körper vornimmt. Nun kennt die Bibel das Thema Reinkarnation nicht, wohl allerdings das Thema Inkarnation. Buchstäblich heißt es ja, dass Jesus Gott war und dann fleischliche Gestalt annahm. Und das bedeutet genau das Wort Inkarnation. Karne heißt ja Fleisch, wir kennen das von Chili cum carne. Und Inkarnation heißt in das Fleisch kommen. Das heißt menschliche Gestalt annehmen. Nun, das war bei Jesus der Fall. Aber nachdem er dann gestorben ist am Kreuz, wirklich tot war, nach 3 Tagen auferstand und dann nach gewisser Zeit, nachdem er seine Jünger sich zeigt, das Auferstandene, gen Himmel fuhr, sagten 2 Boten, seine Jünger, Jesus wird genauso wiederkommen, wie er gegangen ist. Wie er hochgefahren ist gen Himmel, so kommt er wieder herunter von dem Himmel, in dem gleichen Körper, nicht also wieder in eine Frau, in einem anderen Körper. Deswegen Inkarnation, nicht Re, das heißt wieder in einem anderen Körper zum Leben kommen. Die Bibel kennt keine Seelenwanderung, dass die Seele von Körper zu Körper wandert. Wohl aber das Wort oder den Begriff Wiedergeburt. Diesen finden wir im Neuen Testament. Hier findet ein Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, ein Schriftgelehrter, ein Führer des Volkes. Der kommt in der Nacht und hat irgendwie den Eindruck, Jesus ist ein sehr besonderer Lehrer. Und dann befragt er Jesus. Aber Jesus macht den Nikodemus dann klar, wahrlich, wahrlich, und das sagt er immer, wenn er was ganz Wichtiges sagen will, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dieses von Neuem geboren wird auch mit dem Begriff Wiedergeburt belebt. Das Wort bedeutet auch von oben her geboren werden. Das Wort deutet an, dass in den Menschen etwas ganz Neues über den Sinn und Zweck ihres eigenen Lebens hineinkommt. Nämlich etwas von Gott Gegebenes, das auf einmal durch Gottes Einwirken, durch seinen Geist geschenkt, wir verstehen, welchen Sinn und Zweck Gott eigentlich mit unser Leben hat. Und das geschieht in eine sogenannte Wiedergeburt. Und da sagt Jesus, nur dann kann man auch das Reich Gottes sehen. Dann wird man auch auf das Reich Gottes viel mehr ausgerichtet sein, als auf alle Dinge dieser Welt. Das wird dann von da an stattfinden, dass wir dafür mehr Interesse gewinnen. Nun spricht Nikodemus zu Jesus als Antwort, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also er fasst das so auf, wie wenn man wieder in den Mutterleib kommen müsse und dann wieder geboren wird. Also er versteht es nicht richtig, dass es hier um eine geistliche Geburt geht. Aber wir sehen in der Antwort von Nikodemus, dass für die damalige zeitige lebende Juden es einfach lächerlich war, an Reinkarnation zu glauben. Er sagte das in diesem Sinne, das kann doch wohl einfach nicht wahr sein. Das kannst du doch wohl nicht meinen. Und da hat er auch recht. Also kennt die Bibel das Thema Reinkarnation nicht. Auch das Thema Wiedergeburt der Seele in einen neuen Körper. Wohl aber die Auferstehung aus den Toten. Und da werden wir am Ende des Vortrags auch näher darauf eingehen. Aber zunächst mal ganz kurz formuliert, dass Jesus genau das Thema von sich aus den Menschen sagte, in einer Begegnung mit Martha, Martha und Maria, das waren zwei Freundinnen und da war ein Mann, Lazarus, ihr Bruder, der war gestorben, Jesus erweckt ihn letztlich zum Leben. Und in diesem Zusammenhang sagt er zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Eine eigenartige Aussage, aber auch eine gewaltige Aussage. Und wir werden später weiter darauf eingehen.
Ja, vor einiger Zeit fuhr ich mit dem Auto und da hörte ich im Radio ein Lied. Das Lied wurde gesungen von Ulla Meinecke und da dachte ich, ach ja, das Thema Reinkarnation wird jetzt auch schon in Schlagern besungen. Und zwar hieß es in dem Lied, weißt du, wer ich war? Weißt du, wer ich bin? Der Tod ist nur eine Tür und wir wechseln nur das Kleid. Schon damals, also in einem vorherigen Leben, liebte ich dich. Das kam mir alles sehr bekannt vor, denn ich hatte das ja auch geglaubt, damals vor einigen Jahren. Und als ich dann zum Beispiel meinen heutigen Mann, als ich dem zum ersten Mal begegnete, da sagte er zu mir, schau mich mal an. Und ich tat das und dann sagte er, was siehst du? Ich habe einen Moment gezögert und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und ich sah in der Tat etwas vor meinen inneren Augen. Und ich meinte tatsächlich zu erkennen, dass wir in früheren Leben uns schon häufiger getroffen hätten und dass wir in diesem Leben versäumt hätten, als Ehepaar zusammenzukommen. Und wenn man das versäumt hat, dann muss man das unbedingt nachholen. Nun gut, das war nicht der einzige Grund, warum wir dann zusammengekommen sind, aber es war mit ein Grund. Denn man lernt auch eben durch bestimmte Formen von Therapie, zum Beispiel Reinkarnationstherapie gibt es ja auch, inzwischen, da wird man von Therapeuten in sogenannte vorherige Leben hineingeführt, durch gewisse Trancen und Fantasiereisen. Und dann soll man erkennen können, ob man im Leben schon mit den Personen, mit denen man jetzt vielleicht zusammenlebt oder mit denen man zusammenarbeitet, ob man damit irgendwelche Probleme gehabt hat in vorherigen Leben. Wenn man in diesem Leben nicht mehr weiterkommt in der Therapie, dann sagen sie, da müssen wir mal in vorherige Leben hineinschauen. Vielleicht liegt da die Wurzel. Und so meinte auch ich damals mit meiner Familie zum Beispiel oder auch in unserer Begegnung, bestimmte Erfahrungen zu machen, was wir miteinander erlebt hätten oder auch versäumt hätten. Und wie gesagt, wir meinten, wir gehörten zusammen und das müsste jetzt unbedingt in diesem Leben sein. Seelenwanderung, da gibt es auch ein Gedicht. Ich lese es Ihnen mal vor. Sag, was will das Schicksal uns bereiten? Sag, wie band es uns so rein genau? Ach, du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester oder meine Frau. Kennt jemand das Gedicht? Dieses Gedicht ist von Wolfgang Johann von Goethe. Auch er hat schon an Reinkarnation geglaubt. Es ist also nicht nur ein Phänomen in unserer Gesellschaft, was jetzt vorkommt, aber jetzt wird es tatsächlich in der Öffentlichkeit ganz und gar bekannt.
Ja, er dichtete diese Strophen in Betracht seiner großen Liebe, die Lotte. Und sie war verheiratet oder sie war schon liiert. Und auf jeden Fall war es damals unmöglich für ihn zusammenzukommen und auch damals galt es noch viel mehr, dass Ehen vielleicht etwas sicher galten. Als wir einander kennenlernten, war Elke verheiratet und für uns war das heute nicht unbedingt dann ein Grund zu sagen, wir müssen nicht zusammen kommen. Unsere spirituelle Visionen und Ideen galten als viel höher und wichtiger als alles, was in dieser Welt auch an feste Strukturen vorhanden war. Und so ist es heute häufig. Die Menschen meinen, durch irgendwelche Dinge, diese ja, Dinge, die sie fühlen oder spüren, nachgehen zu müssen, um Höheres zu erlangen. Nun, wie kommt nun eigentlich die Tod ins Leben hinein? In der Bibel heißt es, dass es einen sogenannten Sündengefall gegeben hat. Aber vorher hieß es in Genesis 2,7, dass Gott der Herr den Menschen bildete aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das war die Ursituation der Menschen. Da war alles noch in Ordnung. Sie waren von Gott gemacht und diese Form, eine lebendige Seele zu sein, ich glaube, dass es viel mehr beinhaltet, als das wir heute kennen. Ich glaube auch, dass Adam und Eva mehr Fähigkeiten hatten als wir. Sie hatten auch Zugang im Garten Eden zu dem Baum des Lebens und hätten ja auch, wenn sie davon gegessen hätten, ewig leben können. Nun ist Aussage Gottes zu Adam und Eva: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du sicherlich sterben. Das war Gottes Aussage. Es gab einen Baum, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Da sollen sie nicht von essen, denn, so sagte Gott, sie müssen dann gewiss sterben, wenn sie es doch tun würden. Da kam aber eine Schlange. Und vielleicht, das können wir so annehmen, mit Hinblick auf genau diesen einen Baum, die dann so im Mittelpunkt rückte, wie es ja eigentlich üblich ist bei allen Menschen. Schauen wir uns mal Kinder an, wenn man sagt, da nicht hin, dann gehen sie gerade dahin. So war es auch da. Alle Bäume, da konnten sie von essen. Aber nun, warum nicht von den einen, von denen, wo Gott gesagt hat, nicht. Und da war die Schlange und hat dann Folgendes gesagt: Keineswegs werdet ihr sterben. Sie meinte auch nicht, wenn ihr von diesem Baum isst. Keineswegs werdet ihr sterben. Wir können sagen, hier steht Aussage gegen Aussage. Eins von beiden kann nur recht haben. Nun, was geschah? Sie aßen von dem Baum. Sie starben zwar nicht direkt, leiblich, aber geistlich gesehen war ein Bruch sofort da. Das heißt, die Beziehung zu Gott wurde unterbrochen. Wir finden dann nach dem Sündenfall in 1. Mose 6, Vers 3 Folgendes gesagt: Da sprach Gott der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Eine ganz andere Situation, das ist die Situation, worin wir alle heute verkehren. Wir sind Fleisch und unsere Seele ist stückweit im Fleisch gefangen. Wir sind nicht mehr lebendige Seele, wie es Adam war. Gott hat seinen Geist von uns genommen und wir haben nicht ein automatisches Verständnis und Beziehung zu Gott, wenn wir nicht uns bewusst dafür entschieden haben.
Ja, es gibt Autoren, die uns verkündigen, das, was da in der Bibel steht, das ist alles nicht so gewesen. Das ist nicht wahr. Zum Beispiel einen ganz bekannten Autor, nämlich Ken Wilber heißt er. Er hat ein Buch geschrieben, Halbzeit der Evolution. Und er ist der Meinung, dass zuerst die Menschen ja, als sie sind entstanden aus der Zelle, wurden zu Tieren und jetzt haben sie sich zu Menschen entwickelt. Jetzt sind sie auf der Hälfte. Und nun kommt der nächste Schritt, nämlich kommt die zweite Hälfte, wir sind auf der Halbzeit, jetzt werden wir uns zu Göttern entwickeln. Das ist seine Meinung. Und er sagt zum Beispiel, sie, also Adam und Eva, wurden nicht aus dem Garten Eden vertrieben. Sie wurden erwachsen und verließen ihn freiwillig. An anderer Stelle sagt er sogar, wir sollten Adam und Eva dafür danken, dass sie praktisch dieses getan haben, damit wir als Menschen selbstständig würden. Nun, weiter heißt es dann eben, dieses Buch erzählt die Geschichte eben von den Menschen, die jetzt langsam auf dem Weg sind, aufzusteigen, und zwar die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettern. Das ist jetzt also unser Weg. Die Hälfte haben wir, wir sind Menschen im Fleisch, und jetzt kommt die zweite Hälfte, wir werden zu Göttern und wir werden unsterblich. Das hat übrigens auch die Schlange dann auch zu Adam und Eva gesagt. Wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und man könnte sagen, das sagt sie immer noch heute. Sie hat sich überhaupt nicht verändert, denn das Ziel in der Esoterik ist ja, dass der Mensch seine Göttlichkeit erkennen soll. Er soll wieder wissen, dass er in Wahrheit eine göttliche Natur hat. Und so wird uns das heute noch genauso gesagt wie damals den ersten Menschen im Paradies.
Ja, wenn ja auch Ken Wilber zum Beispiel lehrt, dass wir irgendwann unsterblich sein sollen und können, dann glaubt er jetzt noch an Reinkarnation, dass man vielleicht mehrere Leben oder Körper braucht, um dann zu diesem Punkt kommen zu können. Die Seele aber bleibt und wird irgendwann auch in einem Körper ewig leben können. Nun schauen wir mal nach Reinkarnation, wie das im Buddhismus gelebt und gelehrt wird. Zunächst mal Folgendes: Gemäß der buddhistischen Lehre gibt es gar keine Seele. Also sind wir auf einer ganz anderen Spur. Da glaubt man gar nicht, dass wir wer sind. Sie glauben im Grunde, dass was wir hier so wahrnehmen von uns und fühlen, dass das eine Illusion ist, dass es nicht wahr ist. Reinkarnation wird im Buddhismus als Folge einer Kette von Taten betrachtet. Das heißt, du begehst Taten in dein Leben und diese Taten haben eine Wirkung. Und diese Wirkung ergeben dann, wie du weiterleben wirst. Im Grunde, was reinkarniert, ist nicht eine Seele, sondern ist, wie sie es nennen, Karma. Karma ist, man könnte sagen, ein Zusammenkommen von allen Taten, eine Summierung von alles, was du in allen Leben vorher getan hast, und daraus ergibt sich dann eine neue Existenz. Wenn Karma also aufhört, dann musst du auch nicht mehr leben. Buddhisten wollen nicht reinkarnieren, sie wollen erleuchtet werden, frei werden von dieser Kette von Taten. Nun, das Wort Karma ist ganz zentral im Buddhismus. Hier sehen wir, wie auf diese Stadt hier eine Tsunami-Welle anrollt. Nun glauben Buddhisten, dass all die Menschen, die gerade dabei auf das Bild hier dabei sind, umzukommen, dass sie alle ein Karma haben. Das heißt, sie haben ein Stück weit verdient, dass sie unter diese Welle unterkommen. Nun wissen die Menschen das wahrscheinlich gar nicht. Denn so lehren die Buddhisten, die wenigsten wissen, was ihre vorherigen Leben gewesen sind. Sie sind dessen komplett unbewusst, deswegen ist diese Vorstellung von Karma relativ unbarmherzig. Man weiß gar nicht, damit umzugehen. Aber man muss so mal erstmal annehmen und man sagt, wenn man dann mehr erleuchtet wird, dann wird man sein vorheriges Leben auch erkennen können. Der Buddha hätte, bevor seine Erleuchtung, alle seine vorherige Leben aneinandergereiht sehen können. Nun, dieses Karma kann Katastrophen bewirken, wie es auf den Philippinen war, oder welchen Katastrophen dann auch, weil die Menschen, die dort zusammenleben, alle ein bestimmtes Karma haben und das verdient hätten. So muss man dann Reinkarnation im Sinne des Buddhismus vorstellen, hier etwas vielleicht lustig dargestellt, aber vielleicht auch, um es deutlich zu machen, sagt die Raupe zur Ente: Das letzte Mal als Schildkröte ging es mir schon wesentlich besser, sagt die Ente, ich war sogar schon mal Mensch, aber dann habe ich zu viele Enten geschossen. Also sie gibt an, dass wenn sie Enten geschossen hat, sie es jetzt verdient hat, Ente zu sein und eventuell von Menschen beschossen zu werden. Nun, so muss man im Buddhismus Reinkarnation verstehen. Alle Taten haben einen Einfluss für ein eventuelles nächstes Leben. Deswegen bemühen sich Buddhisten, gute Taten zu tun, zum Beispiel solche Hinwerfungen vorzunehmen, um dann befreit zu werden von dieser Kette von negativen Taten. Solche Hinwerfungen seien demütigende Übungen, wodurch man sein Karma Stück weit bereinigen könne. Dann ist Reinkarnation im Buddhismus, und jetzt spreche ich auch vom tibetischen Buddhismus, in der Volksglaube doch weiterhin eine Art Seelenwanderung. Ich will das erklären. Zum Beispiel wissen wir vielleicht, dass der heutige Dalai Lama der 14. Dalai Lama ist. Das heißt, er ist ein Meister, der schon vor einigen Jahrhunderten entstanden ist oder geboren wurde und dann 14 Mal hintereinander reinkarnierte. Nun sagt man, dass er in gewissem Sinne ähnliche Qualitäten hat wie der 13. Nun, das ist wiederum eine Vorstellung, wie wenn er doch eine gewisse Seele hätte. Also eigentlich nicht stimmig mit der buddhistischen Lehre, aber dennoch wiederum wohl. Der Dalai Lama sagte einmal, das Ziel der Reinkarnation ist es, das unvollendete Werk des früheren Lebens fortzuführen. Wenn die Situation in Tibet so bleibt, wie sie ist, Tibet ist ja im Exil, Chinesen haben ja Tibet eingenommen, das heißt, der Dalai Lama und vielen Tibeter leben jetzt in Nordindien im Exil. Wenn es so bleibt, sagt er, dann ist es logisch, dass ich im Exil wiedergeboren werde, um meine Aufgabe fortzusetzen. Er meint also nicht in Tibet selbst, das jetzt zu China gehört, sondern eben außerhalb von Tibet. Nun, um solche Dinge herauszufinden, hat der Dalai Lama solche Orakel, das sind Menschen, die in einen Trance gehen und Visionen sehen und dann zum Beispiel wahrnehmen, wo der nächste Dalai Lama geboren ist. Um das deutlich zu machen, was geschah, bevor der 14. geboren ist, war es so. Nachdem der 13. Dalai Lama starb, ist dieses Medium in einen Trance gegangen und hat dann wahrgenommen, das ist das sogenannte Staatsorakel, wo der 14. Dalai Lama wiedergeboren wäre. Hat gesehen, in einem bestimmten Dorf, hat das beschrieben, wie es aussah und sagt, diesen jenes Haus und da ist ein Kind geboren und das ist eben die 14. Inkarnation des Dalai Lama. Und dann hat sich, das war vielleicht dann 3 oder 4 Jahre nach dem Tod des 13. Dalai Lama, eine Gesandtschaft aufgemacht und hat dann diesen Ort besucht, tatsächlich in dem angewiesenen Haus ein Kind vorgefunden, etwa 3 Jahre alt, und hat dieses Kind eine Anzahl Gegenstände vorgelegt. Das Kind musste nun daraus die herausgreifen, die den vormaligen 13. Dalai Lama gehörten. Und siehe da, das Kind tut es. Und dann sagen sie, das ist das Zeichen, dass das genau die Reinkarnation des 13. Dalai Lama war. Genau auf diese Art und Weise war auch mein Guru dann wiedergefunden, dieser kleine junge Mann, den ich am Anfang gezeigt habe. Nun, wie kann es sein? Ist das ein Zeichen für Reinkarnation? Damals habe ich gesagt, ja sicher. Heute würde ich sagen, da ist eine andere Erklärung für zu finden. Die Erklärung ist folgendes. Es gibt eine Geisterwelt. Es gibt eine Welt, die bemüht ist, Menschen in diese Welt zu beeinflussen. Und es ist eine Leichtigkeit für einen Geist, ein Kind aus einer Kultur wie die tibetische, die so offen ist für die unsichtbare Welt, anzuleiten und zu führen und grau die Gegenstände rausgreifen zu lassen, die dem vorherigen Lama gehörten. Und so glaube ich heute, dass das geschehen ist. Reinkarnation in den fernöstlichen Religionen, das heißt Buddhismus und Hinduismus, hat mit Abbüßen einer Schuld oder mit das Abbüßen von Karma zu tun. Beachte das wohl, das ist sehr wichtig. Ein neues Leben im Buddhismus ist ein neues Leiden. Erste der 4 edlen Wahrheiten des Buddha ist, das Leben ist Leiden und man sucht nach einem Ausweg aus dem Leiden. Und das sei die Erleuchtung. Ein neues Leben sei also ein neues Leiden und noch nicht das Ziel. Also Reinkarnation bewirkt ein ängstliches Schauen auf die eigenen Werke. pass auf, so wurde uns damals gelehrt, wie du dich verhältst. Jede kleine Bewegung hat einen Einfluss auf das nächste Leben. Wir mussten uns zum Beispiel hinwerfen und dann sagte mein Lama, setz deine Hände nicht wie Krallen auf, denn dann wirst du das Karma kreieren, im nächsten Leben ein Tier mit Krallen zu werden. Dann, oh, lass uns das ja gerade direkt machen, so waren wir dann beschäftigt. Das letztendliche Ziel ist nicht das Finden von einem Selbst oder einer Seele, sondern die komplette Auflösung der Seele. Nun, das ist die Vorstellung von Reinkarnation in den fernöstlichen Religionen. Hier nehmen wir das alle ein bisschen lockerer. Ich zeige auch dieses Bild, Kohl droht mit Wiedergeburt, ist natürlich etwas witzig dargestellt, aber es zeigt, dass die Thematik salonfähig ist.
Ja, das war jetzt in den fernöstlichen Ländern. Wie ist das jetzt in der Esoterik? In der Esoterik macht man es sich ja auch ein bisschen leichter. Und der Einfluss, der entstand auch schon durch Lessing zum Beispiel. Auch er hat sich schon mit dem Thema Reinkarnation befasst. Und bei ihm trat das Abbüßen einer Schuld in den Hintergrund. Und er sagte, dadurch, dass die Seele wiedergeboren werden kann, dadurch kann sie sich vervollkommnen. Das heißt also, wie ich das am Anfang auch schon sagte, man hat etwas in einem Leben gemacht und dann stirbt man und dann sagt man, oh, eigentlich hätte ich das und das noch machen müssen, dann wäre ich ja höher aufgestiegen, also im nächsten Leben. Inzwischen sind das auch so geflügelte Worte geworden, die manche Leute gebrauchen und sagen, naja, im nächsten Leben, da wird es dann eben besser. Da mache ich es besser. Nun, auch da wurde schon die Grundlage gelegt, eben für das heutige positive Verständnis der Seelenwanderung in der Esoterik. In der Esoterik, da ist eben der Glaube an Reinkarnation fest verankert. Und man glaubt eben, ein neues Leben ist eine neue Chance. Und so habe ich das damals auch gedacht, ein neues Leben, neue Chance. Und wir haben auf bestimmte Art und Weise gelernt, wie wir auch an Reinkarnation glauben sollten. Nämlich in dem Sinne, indem wir in einer Art Fantasiereise uns vorstellen sollten, wir wären jetzt gestorben und unsere Seele sei jetzt im Kosmos. Und dort oben im Kosmos, da hätte sie Zugang zu allen vorherigen Leben, zu dem Wissen über all diese vorherigen Leben. Und da könnte sie genau sehen, was sie schon einmal gewesen ist. Nämlich vielleicht einmal weiß, einmal schwarz, einmal gelb, jetzt müsste sie vielleicht rot werden. Oder was auch immer, männlich, weiblich, arm, reich. Alle Lebenssituationen, die es in dieser Welt gibt und die sie schon gelebt hätte, die könnte sie sehen. Und dann könnte sie sich entscheiden, ah, das und das fehlt mir noch. Und nun muss ich doch irgendwie das noch erfahren. Und dann würde sie eben sehen, aha, in dem Land, da war ich noch nicht. Und da habe ich noch nicht in dieser Situation gelebt. Und da tun sich jetzt zwei Menschen zusammen und dafür entscheide ich mich, dorthin zu gehen. So haben wir das gelernt. Wir konnten selbst entscheiden, wo wir geboren werden wollten, wie und unter welchen Umständen. Also wir waren an der Stelle Gottes in gewisser Weise, kann man sagen. Weil man uns einfach vermitteln wollte, jawohl, du kannst das beeinflussen. Wir sind nicht mehr hilflos ausgeliefert, wie das zum Beispiel im Buddhismus der Fall ist, sondern wir können ganz einfach sagen, jawohl, wir haben es in der Hand. Hier nur noch mal ganz kurz ein Bild von mir, wie ich da eben aussah, nachdem ich 10 Jahre in der Esoterik war und noch mal kurz auf dieses Dreieck hingewiesen, das ja ein Symbol für eine unpersönliche göttliche Kraft ist und wo ich ja der Meinung war, diese Kraft ist in mir und die ist in jedem Menschen und das ist mein göttlicher Kern, den muss ich entfalten.
Ja, wie kann es sein, dass Elke jetzt Eindrücke hatte, die so real für sie waren, dass sie wirklich dachte, hier habe ich gelebt. Auch ich habe solche Eindrücke damals gehabt. Müssen wir feststellen, dass auch die Bibel lehrt, dass es unterschiedliche Quellen der Gedanken gibt. Ich möchte das gut deutlich machen an ein paar Aussagen, die im Zusammenhang mit Gesprächen zwischen Jesus und Petrus stattgefunden haben. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte, wo Jesus seine Jünger fragt, wer denkt ihr, dass ich bin? Und dann antwortet Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern Gott, der hat es dir gesagt. Nun, mein Vater im Himmel hat es dir gesagt. Petrus hat ganz gewiss gedacht, das war mein Gedanke. Ein super Gedanke. Aber Jesus sagt, dieser Gedanke war nicht von dir, Petrus, die war von Gott. Die hat Gott dir eingegeben, sie so in diesem Sinne auszusprechen. Kurz danach war es so, vielleicht war Petrus doch ein bisschen stolz, dass er nur einen göttlichen Gedanke hatte. Und dachte, nun kann ich Jesus sogar belehren, dass er Jesus dann sagte, er werde leiden müssen und am Kreuz sterben. Dann sagt Petrus zu ihm, Herr, wir können das vielleicht umgehen. Ich sage das mal mit meinen Worten. Und dann sagt Jesus zu ihm, Matthäus 16, 23, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das heißt, Jesus machte den Petrus, der wiederum dachte, das ist meine Gedanke. Ist doch ein guter Gedanke, dass mein geliebten Herrn Jesus nicht umkommt. Aber Jesus machte Petrus klar, Petrus, das war nicht Gottes Gedanke, das war noch nicht mal deine Gedanke, das war Satans Gedanke. Also eine zweite Quelle. Später wird Petrus nochmal mutig, als Jesus wiederum sagt, dass er sterben muss und dann sagt Petrus, also ganz gewiss, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und dann sagt Jesus zu ihm, damit wirst du nicht durchkommen. Und wir kennen die Geschichte, Petrus verleugnet Jesus dreimal. So, in Matthäus 26, 35 sprach Petrus zu Jesus, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Und da sagt Jesus nicht, das ist von Gott, auch nicht, das ist von Satan, das war Petrus' Gedanke. Das heißt, wir haben grob gesagt drei Quellen der Gedanken. Und es ist ganz wichtig, das zu sehen. Nicht alle Gedanken, die wir haben, sind gleich unsere Gedanken. Und so ist es wichtig, auch nachzuprüfen, woher manche Gedanken kommen. Und Jesus kann uns das klar machen. Nochmals, Gedanken von Gott, aus der Sphäre der Luft kommen, von Satan oder aus uns selbst.
Ja, viele Esoteriker behaupten, es hätte einmal doch in der Bibel gestanden, nämlich dass es Reinkarnation gäbe. Und das wäre in einem Konzil in Konstantinopel herausgestrichen worden. Und nun gibt es tatsächlich so zwei, drei Bibelstellen, wo man vielleicht denken könnte, kann sein, dass man hier über Reinkarnation spricht. Und Esoteriker sagen sofort, jawohl, das ist so. Aber wenn man dann schaut, was geschah dann bei diesem Konzil in Konstantinopel, dann ging es da um ein ganz anderes Thema, nämlich da gab es einen Kirchenvater Origenes und der hat daran geglaubt, dass es praktisch eine Präexistenz von Seelen gibt, eine bestimmte Anzahl. Die gibt es schon, die existieren, aber die sind noch nicht in einem Körper als Mensch hier gewesen. Und die würden nach und nach, würden die hier Menschen werden. Und scheinbar sollte diese Kirchenlehre von Origenes, oder es war der Streit, sollte scheinbar mit aufgenommen werden. Aber da hat man sich gegen gewehrt und hat gesagt, nein, das wollen wir nicht haben in unserer Kirchenlehre. Aber wie gesagt, Esoteriker halten daran fest, prüfen nicht nach, man hat was gehört und dann meint man, so ist das auch schon. Was bedeutet das nun, wenn man reinkarniert und jetzt sage ich mal aus esoterischer Sicht? Da heißt es dann eben, der Mensch hat viele Leben und je mehr, je öfter er lebt, umso mehr kann er sich vervollkommnen. Und er wird eines Tages eben dann dieses vollkommene göttliche Wesen sein. Und dazu kann es auch geschehen, dass die Gebote Gottes man nicht unbedingt einhalten muss, denn wenn man alles einmal gelebt haben muss, muss man ja auch mal Dieb gewesen sein, muss man ja auch mal irgendwas gemacht haben, was schlimm gewesen ist. Man muss ja alles durchlebt haben. Und in dem Sinne, ja, das musste ich halt erleben. Und dann natürlich, dann macht man sich selbst zum Schöpfer, wie ich das schon sagte. Wir brauchen somit keinen Erlöser. Gott ist nicht mehr nötig. Auch Jesu Kreuzestod ist nicht mehr notwendig. Und das ist heute aktueller denn je, diese Themen. Wir brauchen das nicht mehr. Oder wir haben einen anderen Gott. Das hat Gott nicht nötig gehabt, dass er seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen. Und natürlich, es braucht auch keine Auferstehung dann zu geben.
Nun, was sagt die Bibel zu diesem Ansatz auch der Reinkarnation? Zunächst mal, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Ich habe es schon zitiert, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das war Gottes Aussage. Das heißt, es ist nicht wiederum angesagt zu leben und dann wieder zu sterben, so auch Hebräer 9, 27, wie der Mensch bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Einmal sterben heißt dann auch einmal leben, weil sonst muss man wiederum einmal sterben. So kommen wir dann zu diesem nächsten Ansatz, was kommt nach dem Tod? Auferstehung aus den Toten? Nun, definiert kann man das folgendermaßen: Das ist ein Begriff für das wieder zum Leben erweckt werden des ganzen Menschen nach Geist, Seele und Leib. Und in dieser Reihenfolge. So wird es in der Bibel auch betont, dass diese Auferstehung erst geistlich, seelisch und dann auch leiblich sein wird. Nun müssen wir ein paar Tatsachen in Betracht ziehen, die die Bibel deutlich macht, wenn wir dieses Thema mal versuchen zu verstehen. Erste Tatsache ist der Tod. Wir müssen alle sterben. So ist es nun mal. Und auch wenn manches versuchen zu umgehen, indem sie sagen, wir werden reinkarnieren, ist das keine Alternative im Sinne der Bibel. Nun hier wird gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Betrachten wir noch einmal diese Anfangsgeschichte, wo Adam und Eva von dem verbotenen Frucht aßen und die Konsequenz dieser Tat tragen mussten. Gott sagte, ihr müsst sterben. Der Lohn dieser Sünde, das heißt den Ungehorsam gegen Gott, mussten sie nun tragen. Und in dieser Folge stehen wir nun alle. Auch wenn wir hier leibhaft leben, ist häufig unser Geist tot Gott gegenüber. Wir erkennen ihn gar nicht. Sei denn, wir haben uns bewusst auf ihn eingelassen. Alle haben gesündigt. So sagt es auch Paulus an dieser Stelle noch einmal. Das heißt, alle haben diesen Lohn der Sünde, nämlich den Tod zu tragen. Nun, zweite Tatsache, wir sterben einmal und leben somit auch nur einmal hier auf dieser Welt. Das sagt diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, Hebräer 9, 27, 1, erster Teil. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und somit auch einmal zu leben. Wir können das auch deutlich machen, vielleicht mit einer Geschichte, die Jesus einmal erzählte. Interessant ist, dass es eine Geschichte ist, ist kein Gleichnis. Das heißt, es ist offensichtlich etwas, womit Jesus deutlich machen wollte, was eventuell nach dem Tod geschieht. In Lukas 16, ab Vers 19 heißt es, dass es ein reicher Mann gewesen war und der sich in Purpur kleidete und sehr prunkvoll lebte und an seinem großen Haus oder Palast oder wie auch gewohnt hatte, da war ein ganz Armer, der hieß Lazarus. Er lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen am Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Wir sehen hier, das war diese leibliche Situation, eine reiche Person und ein armer Lazarus. Und der eine, der Arme, lag im Tor von dem Reichen. Nun geht es dann weiter, Vers 22, Lukas 16, es geschah aber, dass der Arme starb. Er starb, wie wir alle sterben mussten. Und er wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Er starb aber auch der Reiche. Und er wurde begraben. Interessant. Bei ihm wird betont, dass was auf diese Erde zu Ende geht, bei den Armen, ist nicht mehr wichtig, was ja auch mit seinem Leib geschieht. Da wird offensichtlich seine Seele eben in den Schoß Abrahams durch den Engeln getragen. Somit möchten wir auch weitergehen von diesem Punkt an, was kommt nach dem Tod? Aus Sicht auch dieser Geschichte noch eine Tatsache vorweg, nämlich die Tatsache der Auferstehung. Paulus machte das an der Stelle klar, dass er sagte, dass er konkret die Hoffnung, das heißt die Sicherheit hat. Hoffnung in der Bibel ist eine Gewissheit, so wird es geschehen. Dass zukünftig sei die Auferstehung der Toten, der Gerechten und der Ungerechten. Das heißt, alle werden auferstehen. Aber sie werden unterschiedlich auferstehen oder sie werden in unterschiedlichen Bereichen sein. Das sehen wir dann auch in dieser Geschichte von den Reichen und den armen Lazarus. Lassen wir uns das mal weiterlesen. Da heißt es dann, als er, das heißt diesen Reichen, im Hades, das Wort Hades ist da ja ein Wort, was das sogenannte Totenreich beschreibt. Als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiten und Lazarus in seinem Schoß. Hier sehen wir, dass diesen Reichen also in gewissem Sinne aufersteht, aufwacht und dann Qualen hat. Nun, man kann nur Qualen haben, wenn man auch in gewissem Sinne einen Körper hat. Vielleicht hat er nicht einen Körper, so wie wir einen Körper haben, aber er hat schon einen gewissen Körper, damit er Qualen empfinden konnte. Und die sind sehr krass. Er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner. Und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Also er hat eine Zunge. Und er hat offensichtlich einen riesen Durst. Und er sehnt sich danach, nur einen Tropfen zu bekommen, dass diesen Durst, diese Hitze etwas gelindert wird. Welche schreckliche Situation. Nun, ich leide Pein in dieser Flamme, sagt er, und das ist wohl eben in diesem einen Bereich des Totenreiches oder des Hades, wo drin diesen Reichen sich jetzt befindet. Nun, vierte Tatsache, das Gericht. So sagt es eben diese Stelle nochmals, Hebräer 9, 27, zweite Teil, danach, nachdem wir einmal gestorben sind, aber das Gericht. Sofort danach. Sofort danach wird klar sein, in welchem Bereich wir dann aufwachen. Im Hades, in diesem Totenreich, oder wie es dann hier war, in dieser Geschichte, wir werden gleich sehen, dass es heute etwas anders ist, aber da, damals noch, Lazarus im Schoße Abrahams. Schauen wir mal, wie diese Geschichte weitergeht. Abraham aber sprach, Kind, so sagt er zu dem Reichen, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Nun, wir müssen diese Geschichte gut verstehen. Es geht nicht darum, dass hier gesagt wird, dass alle Reichen eben im in Hades kommen und alle Armen in Abrahams Schoß. Ja, da geht es hier nicht drum, weil das sind andere Stellen, die das widersprechen. Jesus sagt, arm oder reich sind andere Kriterien, die angewandt werden. Aber offensichtlich hat dieser Reichen sein Reichtum so sehr genossen und an sich gerissen, dass das sein Ein und Alles war. Und hat überhaupt keine Gedanken an das, was nachher eventuell kommen könne, in sein Leben daran gegeben. Nun macht Abraham das diesen Reichen dort in diese Qual klar. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft, die festgelegt ist, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Also sehen wir hier zwei Bereiche in diesem Totenreich, wo zwischen eine riesen Kluft ist und sie können nicht von der einen zu dem anderen rübergehen. Das heißt, das Schicksal dieses Mannes ist unveränderlich festgelegt. Erschreckend. Und das weiß er sofort nach dem Tod. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater Abraham, dass du ihn, das heißt Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Es interessant ist, dass diesen Reichen, der dort jetzt in den Qual ist, außer dass er eine schreckliche Qual leidet, seine Situation nicht beklagt und weiß offensichtlich, es ist fair und gerecht, dass er dort ist. Da ist kein Wort von ihm, dass er sagt, hey, ich hätte anders verdient. Er weiß offensichtlich an dieser Stelle, da ist kein Handeln mehr möglich. Ich habe es verdient. Aber er hat offensichtlich noch das Empfinden, nun seine Brüder, die noch leben auf Erden, dass sie nun diese Botschaft bekommen, sodass sie nicht in den gleichen Pein kommen. Er hat noch Mitgefühl. Ist ja unglaublich. Dennoch leidet er furchtbar diesen Ort der Qual. Abraham aber spricht, sie, diese Brüder, die noch leben auf Erden, haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören. Das heißt, das war das Alte Testament. Bis dahin war ja das Neue Testament noch nicht geschrieben. Es war ja gerade, dass Jesus lebte. Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Wir müssen wissen, dass diese Reiche dort in den Hades, in diesem Totenreich, noch nicht in der Hölle ist. Das ist ein anderer Begriff. Manchmal wird es falsch übersetzt, wird auch in Luther häufig das Wort Hades gleich mit Hölle übersetzt, aber das ist ein anderer Begriff. Das kommt noch. Es wird, das ist in Offenbarung erwähnt, eine Zeit sein, wo diesem Bereich des Totenreiches, des Hades, in die Hölle geworfen wird. So wird es beschrieben. Abraham sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wie wahr? Ich könnte sagen, Zeichen und Wunder. Wenn Menschen auch von Toten auferstehen und hier kommen würden und sagen, so ist es, würden die meisten nach wie vor nicht hören. Wird sie nicht beeindrucken, sie werden sich nicht ändern. Nun, die Situation ist ja gegeben, dass es hier weitergeht, so dass es hier eine Verheißung des Lebens gibt. Johannes schreibt eben, wie Jesus diese Verheißung schon gab, seine Jüngern, in Johannes 5,24, wahrlich, da wird Jesus wieder was sehr, sehr Wichtiges sagen. Ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Er kommt nicht in das Gericht, was uns dann in dieser Hades hineinfallen lässt, wo es kein Entkommen mehr gibt. Das Gericht, was uns praktisch in einer ewigen Qual führt, wird nicht kommen, wenn wir Jesu Wort hören und glauben an ihn und an Gott, den Vater, und somit das ewige Leben als Geschenk, jetzt als verheißenes Geschenk schon empfangen. Er wird dann vom Tode zum Leben durchdringen. Nun, wir sehen nun eine Verschiebung. Jesus ist gekommen. Als Jesus diese Geschichte erzählt, ist er noch nicht gestorben. Aber am Ende seines Daseins auf dieser Welt, wo er gekreuzigt wird, sind ja zwei Übeltäter, die neben ihm gekreuzigt werden. Einer dieser Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn, Jesus, und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Er meint, hilf dir selbst von dem Kreuze, sodass wir länger in dieser Welt leben, und hilf uns auch von dem Kreuz herunterzukommen, dass wir weiterleben können. Er ist komplett diesseits ausgerichtet. Er meint, alles, was es nur gibt, ist diesseits. Hilf dir und uns. Da wies ihn der andere, der an der anderen Seite von Jesus gekreuzigt wurde, zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Welche Weisheit! Er erkennt, dass worin sie stecken, eine Verdammnis ist, und geht dann noch sogar weiter. Er sagt, wir sind es zwar mit Recht eben in dieser Verdammnis, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser, Jesus, aber hat nichts Unrechtes getan. Offensichtlich hat er schon mitgekommen gehabt. Und er sprach zu Jesus: Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser ist nicht nur diesseits ausgerichtet. Er hat offensichtlich eine Hoffnung für das Weitere. Wir sehen, da sind zwei Verbrecher neben Jesus, und der eine denkt nur diesseitig, der andere ist aber auch auf jenseits ausgerichtet. Und bittet Jesus: Gedenke du meiner, dort drüben, wenn du dort ankommst. Und dann sagt Jesus zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Das ist nach Jesu Kreuzes Tod. Jesus und auch diese beiden Verbrecher starben am gleichen Tag. Und diesem heute war aber offensichtlich ein Übergang. Jetzt war es nicht mehr die Beschreibung, dass diese Verbrecher in den Schoß Abrahams kam. Nein, er kam bei Jesus. Warum? Weil Jesus da gestorben war für die Sünde, für die Schuld, für alles, was uns von Gott trennte. Und somit einen direkten Übergang zum Paradiese, wo Jesus sich nun befindet, geschaffen wurde. Da, man könnte sagen, war diesem Schoß Abrahams eben im Paradiese oder dem Reiche Gottes übergegangen. So kam die Gabe des Lebens zum Tragen. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in oder durch Christus Jesus, unserem Herrn. Es gibt keine Verdammnis, so heißt es Römer 8, Vers 1, für die, die in Christus Jesus sind.
Jetzt geht's auch los. Ja, Schreck. Und da können wir alle wieder durchatmen. Es ist nicht leicht, sicherlich, das alles zu hören. Aber ich denke dennoch ganz wichtig. Und für mich damals, als ich dann endlich Jesus Christus kennenlernte, und ich habe das gestern erzählt, dass das ja während einer Reise in Australien war und dass ich dort in eine Kirche eingeladen wurde und eine Frau mit mir gebetet hat und ich dann erkennen durfte, dass Jesus Christus da irgendwie da war. Ich spürte das, weil ich offen war für das Übersinnliche. Und dann auch die Frau mich ganz klar gefragt hat: Willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Und ich wusste, ich habe die Wahl. Ich kann Nein sagen, aber ich kann auch Ja sagen. Und ich wusste, ich bin noch nicht am Ziel. Und deshalb habe ich Ja gesagt. Ich will das. Und Jesus Christus kam in mein Leben und ich durfte das auch spüren und ich durfte das später auch ganz klar erkennen, was sich in meinem Leben verändert hat. Und da gab es viele Dinge und viele Gedanken, die ich loswerden musste. Und ich hatte mit einem ganz, ganz stark zu kämpfen, nämlich das loszulassen, dass es den Glauben an Reinkarnation gibt. Das hat mich ungefähr 3 Jahre gekostet. Ich habe natürlich in der Bibel gelesen und ich las da, dass der Mensch nur einmal stirbt und somit einmal lebt. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich hatte doch alle diese Bilder. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich diese Erlebnisse hatte da in Indien, in dem Tempel, als ich da war. Und wie ich die Musik hörte aus meinem vorherigen Leben und wie ich da getanzt habe und alle diese Dinge. Das kann doch nicht sein. Das war doch alles in meinen Gedanken total real. Und ich habe wirklich ganz viel gebetet und immer wieder gesagt, Herr Jesus, wenn das nicht stimmt, dann bitte hilf mir und zeig du es mir selber. Weil ich kann das so nicht glauben. Ich habe das alles so erlebt. Und tatsächlich, eines Tages fragte mich eine Frau, nachdem sie ja gehört hatte, dass ich in der Esoterik war und an Reinkarnation glaubte und immer diese Bilder gehabt hatte. Und sie fragte mich, siehst du eigentlich noch diese Bilder? Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich sagte, seitdem ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, habe ich ja nie wieder diese Bilder gesehen. Aber in meinem Kopf, die Gedanken darüber, die konnte ich nicht loslassen. Wie kommt das? Wir haben dieses Bild schon öfter gezeigt. Es gibt diesen Zwischenraum. Und dieser Zwischenraum hatte mir diese Bilder eingegeben. Und ich habe das wirklich erlebt. Zum Teil positiv, zum Teil negativ. Und ich habe das somit geglaubt. Aber dann kam Jesus Christus in mein Leben. Und damit hatten all diese Mächte, diese Kräfte, diese Geister und Dämonen, für die ich mich vorher immer geöffnet hatte, auf deren Stimme ich gehört hatte, von denen ich Führung in meinem Leben erwartet hatte, die hatten nichts mehr zu sagen über mich. Die Bibel sagt, man kommt in ein anderes Reich. In Gottes Reich. Und somit wird man darin wiedergeboren, wenn man erkennen darf, dass es nur Jesus Christus ist. Und dass er für unsere Trennung von Gott ans Kreuz gegangen ist. Ja, das durfte ich erkennen und es war für mich eine echte Befreiung, zu sehen, ach, du hast es ja nur im Kopf gehabt. Du hast immer noch diesen Gedanken geglaubt. Aber dann bist du ja durch das Kreuz hindurchgegangen. Dies ist übrigens in einem Museum, im Billy Graham Museum in Amerika. Und da gibt es so ein Kreuz, so einen Durchgang. Und da kann man durchgehen. Und wenn man da durchgegangen ist, dann ist man im Himmel. Ja, und ich kann nur sagen, daran kann ich eigentlich erkennen, Gott hat mich befreit und er hat mich aus der Macht dieser Mächte erlöst.
Ja, und wenn das so aussieht und wir haben das so erkannt, dann ist der Tod nicht mehr etwas Schreckliches. Dann wird der Tod eine Tür sein zu ein ewiges Leben. Und dieses Leben wird viel wunderbarer sein, viel schöner als alles, was wir in dieser Welt jemals erfahren könnten. Eine Sache möchte ich kurz erwähnen, die Jesus auch seine Jünger mal sagte, als sie danach fragten, wie es dann da sein würde. Dann behauptete er, denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie werden sein wie Engel im Himmel. Das heißt, ich werde meine Frau sehen, aber nicht als meine Frau. Wir werden ja wie Engel sein, wir werden einander auf eine ganz andere Art und Weise kennen, erkennen, ganz bewusst auch kennen. Ich werde wissen, das ist sie, aber nicht in diese Geschlechterspannung, worin wir jetzt stehen. Wir können uns vielleicht das denken, wenn es auch schön ist, als Ehepaar zusammenzukommen, in einer Beziehung zu leben, und auch wunderbare Momente gibt, dass alles, was dann kommt im Himmel, weit darüber hinausgeht. Das Kennen auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Ein viel wunderbarer. Es ist unbeschreiblich. Jesus sprach, und ich habe es vorher zitiert, den Anfang, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, der wird ein Leben haben, wenn er mit mir stirbt. Und wer da lebt, das heißt durch mich, durch Jesus zum Leben gekommen ist und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das heißt, durch Jesus kommen wir zum Leben, durch Jesus werden wir zum Glauben geweckt. Und wenn wir diesen Glauben an Jesus behalten, werden wir nimmermehr sterben. Und dann sagte Jesus zu Martha: Glaubst du das? Und das sage ich uns allen, inklusive mich selbst. Glaubst du das? Danke für die Aufmerksamkeit.